Hallo und herzlich willkommen im Etablissement. Heute auf dem Programm ein Gespräch mit Helmut Baumann. Helmut Baumann muss man ja eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen. Er ist ausgebildeter Balletttänzer, wechselte später aber auch zum modernen Tanz. Er ist Mitbegründer des Tanzforum Köln und inszenierte Theaterklassiker durch die ganze Republik, aber eben auch Musicals. Und wer hätte gedacht, dass auch das Thalia Theater in Hamburg My Sweet Charity, Kiss Me Kate und Chicago gespielt hat. Ganz besonders bekannt ist er natürlich als künstlerischer Direktor und langjähriger Intendant des Theater des Westens in Berlin. Also mit wem sonst sollte man sich über ein Leben zwischen E und U unterhalten als mit Helmut Baumann? Viel Spaß beim Gespräch. Ich finde es ja irgendwie mal ganz interessant, wie sich so ein Geschmack entwickelt hat oder so eine Sicht auf Sachen, weil Sie jetzt gesagt hatten, als wir telefonierten zum Beispiel, ah ja, das ist ja das Thema meines Lebens. Und irgendwie, die Gespräche sind eigentlich fast immer eher so biografische Gespräche. Deswegen wollte ich Sie erstmal fragen, wie Sie überhaupt zum Theater gekommen sind oder wie Sie aufgewachsen sind und wie Sie da gelandet sind, sagen wir mal so.
Also kurz und knapp, ich bin ein hippeliges, völlig überdrehtes Kind gewesen, dass wenn es nicht vorm Radio saß und alles mitgelernt hat, was da war, auswendig, mit 6 konnte ich schon alle Opern, Arien auswendig, von Schlagern wollen wir gar nicht reden, mit einmal hören hatte ich sie. Und ich tanzte wie ein Wilder, machte meine Familie wahnsinnig, mit hippelig und so. Musik, immer Musik und ich tanzte.
Und es gab auch nichts, wo Ihre Eltern gesagt haben, sozusagen, das ist Schund, das ist gut.
Na, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Und dann wurde ich ein braver Sohn und dann hieß es, also der Junge studiert mit Architektur, gut, gesagt, getan, bitte. Ja, also ohne Leidenschaft, aber ich tat es. Aber ich tanzte immer, als Kind, Kindertruppen, als bisschen Erwachsenere, dann in Volkstanzgruppen und dann natürlich mit meiner ersten Freundin im Turniertanz, manchmal Samba-Meister von Berlin. 50 war das, da war eine 5 vor der Jahreszahl.
Das heißt, Sie sind Berliner?
Ja. Ja, das heißt, ich bin Berliner. Und dann nahm das seinen Lauf und schließlich ging ich auch in eine Tanzschule, in eine Ballettschule. Hier am Olivarplatz. Hilde Altemann-Vogt. Eine alte Dame, die mal bei der UFA war und dort Filme gemacht hatte und so weiter. Und die hatte eine Ballettschule aufgemacht. Wunderbar, in der unteren Etage. Belletage, ja, nein, und in der unteren Etage, in der Parterre-Etage eines sehr eleganten Hauses, das oben aber weg war. Es gab noch eine Etage da drüber und da unten war die Ballettschule. Und da fing ich an, während des Studiums, also ich war dann im Studium und fing an, ja, Ballett zu machen.
Darf ich mal fragen, wie das bei Ihren Eltern ankam, das Ballett?
Ja.
Machen, das war okay.
Ja, also das ist so, meine Familie ist wunderbar. Und der Vater sagte, es kommt drauf an, wie man sowas vorträgt, sage ich. Ja, wenn du, ich habe schon gesagt, ich war sehr flatterig und heute dies, morgen das. Hauptsache Bewegung und irgendwie, ne, so, wie man das vorträgt. Das ist das Wichtige. Jedenfalls sagte der Vater ganz trocken, ebenso gut könnten wir ihm eine Braut ausreden. Und damit war die Sache erledigt. Und er sagte gleich hinterher, Geld gibt's nicht. Das musst du selber machen. Und das war's. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich an die Hamburgische Staatsoper kam, zu einem wunderbaren Lehrer, der ganz besonders für Männer unterrichtete, nichts Falsches machte. Deswegen bin ich auch immer gesund geblieben. Knochenmäßig, sehnenmäßig.
Nicht verbogen
worden. Und nicht verbogen, nicht gezwungen zu irgendetwas, was nicht der Körper hergeben konnte, mit viel Training.
Aber erst angefangen in Berlin zu tanzen. Und Hamburg war quasi während des Architekturstudiums.
Ja, ja, richtig, richtig, dass ich sehr bald aufgab. 2 Scheine und fertig. Dann war das einfach, der Wurm war dann wirklich drin. Also ich wollte nichts anderes mehr. Nichts anderes mehr im Leben. Die Hamburgische Staatsoper war meine Heimat. Und der Lehrer war mein Chef. Und dann bin ich da ins Ensemble gewachsen. Nach 2 Jahren wurde ich engagiert, hatte ich meinen ersten Vertrag, die erste Gage. Und dann ging das los. Ich wurde Solist an der Hamburgischen Staatsoper, etc., etc., etc. Und habe summa summarum 18 Jahre getanzt. 18 Jahre am Stück. In Hamburg natürlich begonnen und viele, viele Jahre. Dann war ich eine Spielzeit in Münster. Dann war ich 5 oder 6 Jahre in Köln. Dann war ich Gast in München, Gast in Düsseldorf, Gast in Berlin, etc.
Also wo in Berlin?
Deutsche Oper, ja. Und ich hatte eine gute Karriere als Tänzer. Ich war so eine Form von irgendwie sportlichem Handfesten. Also nichts Ätherisches war an mir, nichts Feminines.
Eher athletisch.
Ja, also sportlich, sagen wir mal. Ne? Und eben Schauspielerei war meine schon von Anfang an, das war meine Domäne.
Ja.
Ne? Etwas zum Spielen, was mitten während des Tanzes, also Schauspielerei beim Tanzen. Ne? Also so wie es was darzustellen gab, war ich da. So.
Ja, ja.
Und so, ja.
Das, aber das war ja sicherlich alles richtig klassisches
Ballett. Natürlich, klassisches Ballett, ja, 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 ja. Ja, nicht Modern Dance. Nicht Modern Dance, nicht Jazz. Es war richtig akademisches, klassisches Ballett. Und dann bin ich Choreograf geworden, was auch logisch war. Ich habe das Kölner Tanzforum gegründet. Das war eine moderne Truppe, die dann in den 60ern und 70ern ziemlich Furore machte, Reisen ins Ausland.
Und wie kam sozusagen dieser Twist von klassischem Ballett zu...
Ja, dann irgendwann bist du als Tänzer, wenn du dann auch Rollen tanzt und so, dann denkst du weiter. Ne? Man denkt dann weiter, wo geht es eigentlich hin? Und dann kommt es ziemlich logisch, dass man dann Choreograf wird und choreografiert. Und wenn man die Gelegenheit hat, was damals in Köln die Möglichkeit war, dann macht man das. Und dann führt man auch. Dann hat man Tänzer, die man führt. Die man choreografiert und so weiter und so fort. Man wächst in die Folge von dem. Aber weil wir schon von Schauspiel geredet haben, das hat mich natürlich immer weiter fasziniert und ich habe auch während der ersten der Hamburger Zeit habe ich wie nennt man das? Ich habe Schauspielerei gelernt, während ich Tänzer war. Mich wurde auch geprüft und so weiter. Also ich hatte alle Fächer, die es gibt und ich hatte da besonders Status im Sinne von, der ist ein bisschen verrückt, der tanzt, der ist so, also ja. Und das war eine schöne Zeit. Und ich habe wahnsinnig viel gelernt, schnellstens gelernt. Vieles war auch bei mir schon drin, wie in der Anlage. So. Und ja, und dann war der nächste Schritt, dass ich Regieassistent wurde. Choreograf und Regieassistent. Also ich habe mich aus dem Ballettkreisen entwickelt und bin bei vielen oder einigen wichtigen Regisseuren als Choreograf und Regieassistent gewesen.
Mhm. Wer war das?
Das war zum Beispiel der damalige Intendant der Deutschen Oper, Sellner, Gustav Rudolf Sellner, dann ein Schauspielregisseur Heime, der viele Jahre in Köln und Wiesbaden und sonst wo war und. Ne? Ja, und dann war das auch wie das nächste. Wenn ich das so erzähle, dann ist das alles flupp, flupp, flupp.
Ganz logisch.
Ja, das ist alles ganz logisch. Ja. Was natürlich da immer riesenfällig,
ja.
Riesenspannende Sachen dazwischen.
Ist das? 1800.
Ja, ja, ja. Ich mache es schnell.
Ja,
ja. Ja, die nächste Phase. Boy Gobert war ein großer Intendant und Schauspieler vor allen Dingen am Thalia-Theater in Hamburg. Und mit dem habe ich gearbeitet irgendwann und der hat mich beobachtet und gemerkt, wie ich als Regieassistent funktioniere. Das hat ihm gefallen. Und der hat nach einer Arbeit zu mir gesagt, weißt du was? Ich guck mal, du müsstest mal mit bei mir am Haus inszenieren. Ich guck mal, so. Und dann hat er in Hamburg ein neues kleines Haus eröffnet, in der Kunsthalle, Thalia-Theater, was Sie Hamburg kennen, wird. Tolles Theater, damals. Und ich hatte meine erste Inszenierung. Eine Revue über Kaiser Wilhelm. Mit Chansons und Texten und um die Figur von Kaiser Wilhelm drum gewunden. Mit all seinen schrecklichen.
Das war ein Vorschlag an Sie oder wurden Sie gefragt, was Sie gerne machen wollen?
Nee, das war da. Willst du was machen? Willst du das machen? Sofort. Ich habe mich mit der Weimarer Zeit sehr beschäftigt. Schon immer, was mich fasziniert, was da passiert ist. Aus diesem verstunkenen, verspießten und traditionell kaiserlichen und militärischen Deutschland, was sich da in Weimar alles aufgetan hat, wovon wir heute noch leben. Zehren.
Zehren, sollte man sagen.
Zehren, richtig. Zehren. Und das hat mich fasziniert. Und deswegen habe ich gedacht, da mache ich sofort, gib her. Es war für mich gar kein Ding. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Was mit 30 gerade oder so. Ne? Die waren überrascht, dass ich mich auf Kaiser Wilhelm so schicke. Das ist mein Ding. Ich kenne ja alle Chansons, die da drum rum sind. So, ja. Ne? Und da gibt es wunderbare Autoren und wunderbare Komponisten und so weiter, die also da in der Zeit gearbeitet haben. Schon noch während seiner Zeit. Also Viktor Holländer zum Beispiel. So, ne? Es gibt Leute, die wunderbar geschrieben haben, während der Kaiser noch dran war. Ne? Also die ganzen Läden da auf der Friedrichstraße, die sind aus der Zeit.
Ja, ja.
Ne?
Ja.
Aus der Zeit.
Genau.
Das blühte. Ne?
Und das war natürlich alles kommerzielles Theater.
Natürlich, ja. Alles kommerzielles Theater, Tingeltangel und eben auch mehr. Und Kabarett und so. Und auch kritisch in gewisser Weise. Dann hat er dann immer die Finger gehoben und sagt, so geht das nicht. Aber es war lebendig und großstädtisch, muss man sagen.
Das war die erste eigene.
Meine erste eigene Inszenierung.
Klingt aber groß. Als ob es ein großes Stück gewesen wäre.
Nee, klein. 8 Leute. Vier Männer, 4 Frauen, der Reine. Reine, ich habe die tanzen lassen von rechts nach links, weil wie? Sehr gute Leute, sehr, sehr gute Leute. Ganz junges Paar, bis mittelalterlich, ein altes Paar, so. Und die Riesenspaßer.
Alle aus dem Ensemble da?
Ja. Nicole Heesters als Hauptperson.
Kann man ja nichts sagen.
Kann man nichts sagen. Gar nichts. Und du kannst auch, die hat auch alles gemacht, was. Ne? Und dann war ich 10 Jahre lang, anschließend 10 Jahre lang Reiseregisseur. Das heißt, mit dem Koffer von Aachen nach Augsburg, von Wuppertal nach Mainz, von ja. So. Ich hatte ein festes Engagement am Thalia-Theater, was ja ganz toll war. 2 Produktionen im Jahr. Machte die ersten Musicals da.
Am Thalia. Das habe ich nämlich auch gelesen und wollte fragen, wie kann das denn sein?
Das kann sein. Der wollte,
ist ja heute der fast Intendant, unvorstellbar.
Ja, der Intendant sagte, Leute, macht euch mal locker. So, Helmut, komm. Lass sie tanzen, lass sie machen, lass sie tun, lass sie vom Schrank springen. Lass sie machen mit ihnen, dass sie durchdrehen. So, es muss witzig sein und es muss vorwärts gehen und es muss Musik sein. Rolf Kühn wurde engagiert, eine Band wurde geformiert, war jedes Geld vorhanden. Das ist fantastisch. Es war fantastisch, sag ich dir. Und es gab eben Leute, die singen konnten und die dann auch zum Schluss einen Tanzschritt hinkriegen. Und von Nicole hieß das und von Judy Winter ganz zu schweigen. Die konnten tanzen sowieso.
Ne, auf den Theater-Websites kann man dann irgendwann die Biografien finden. Da habe ich das auch gelesen. Das ist so wie Atelier-Theater, Sweet Charity.
Ja.
Und was war es noch?
Also, es war Kiss Me Kid, Chicago, Sweet Charity.
Deutsche Erstaufführung Chicago.
Ja, ich habe das Stück geholt und übersetzt und etabliert. Und das war genau richtig. Ne? Das wollte der Intendant. Ja, mach, wunderbar. Knall es hin.
Wie sind Sie auf die Stücke gekommen? Oder waren Sie vorher schon, hatten Sie so eine Musical-Vorliebe?
Ich war ja generell geeicht auf Musical. Ich wollte unbedingt das für mich erwerben und entwickeln. Ne? Also
Sie hatten das schon so im Hinterkopf,
dass ja, 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 umgehen, natürlich, so. Ja. Ja.
Woher kannten Sie das? Gab es ja in Deutschland so nicht.
Nee, aber was es gab, die mit My Fair Lady, habe ich natürlich mehrere Male gesehen. Das war das große Erste. Und dann gab es mal eine ganz wunderbare Kiss Me Kate Produktion klein an den Wölferbühnen hier, Fürstendamm-Theater. Das habe ich gesehen. Sonst New York. Als Tänzer ging man sowieso nach New York für so Trainingseinheiten mit besonderen Leuten, so, die man da erwischte, wie man auch nach Paris ging. Als man klassischer Tänzer war, ging man nach Paris für das Training, so 14 Tage. Und später ging man nach New York.
Und was hast du da für Training gemacht? Bei wem?
In der Graham-Schule, modernes Graham-Training. Und dann eben auch ganz klar auf den Broadway. Und man sah alles, was es gab in diesen Jahren.
Ich möchte gar nicht fragen, was Sie alles gesehen haben. Das ging ich hier von der Terrasse wahrscheinlich.
Ja. Naja, alles, was im Original ist. Ja, natürlich. Natürlich. Chita Rivera und Ben Burden spielten das. Zwei alte Schlampen. Wunderbar. Und das Stück war sofort, das müssen wir unbedingt machen. Unbedingt. Zack. Und dann kommst du nach Hause, ins Hamptalier-Theater und da sitzt ein Intendant, der sagt, ja, wenn du meinst, mach, klingt gut. Und die Leute, die das gemacht haben, die habe ich ja auch noch drauf, die haben ja Kabarett gemacht. Ne? So kann der App. Also, mach. Und ich meine, das ist paradiesisch. Ne? Und dann habe ich einen Verlag und dann habe ich gesagt, dass ich übersetze das und ich schreibe die Lyrics. Und die Besetzung ist Nicole Heesters und Judy Winter.
Und Sweet Charity auch als Erster?
Nee, Sweet Charity war dann schon mal in Deutschland gemacht. War schon mal in Deutschland gemacht, aber wir haben es natürlich für Nicole Heesters gemacht. Ne? Natürlich, das kristallisiert sich dann so raus. Leute, die das Metier gut können.
Das war mir zum Beispiel eben auch nicht bewusst, dass die Musical gespielt hat.
Aber wie mit einem deswegen bin ich zum Theater gegangen, sagte die immer. Ich kann nicht, wie wenn ich so auf die Bühne komme. Ich sage ja, das ist ein bisschen viel. Ja, eben. Robert hat mir dann auch ein Molière gegeben und andere Stücke. Die Demokratisch, das Thalia-Theater machte eine Stadtrandbespielung mit einem Bus in die Außenbezirke von Hamburg fahren und da in einer Schule oder in einer großen Kneipe im Saal Theater spielen. Das war damals Mode. Wer machte das? Ich. Wer hatte das zu organisieren, zu inszenieren? Ich. Ja. Ne? So. Dann kam das als festes Haus kam das Residenztheater dazu. Was auch, die machten dann die Kopie, ne? Die haben dann im Residenztheater in München, haben sie gesagt, hallo, das Musical, das ist ja, hallo, wollen wir gucken, ja, komm mal her.
Und ach so, Sebastian, ja, hast du in Thalia gesehen und
dann haben sie gesagt, so, warum müssen wir nicht nur Shakespeare spielen? Kiss Me Kate und Shakespeare und Chicago und so. Das ist ein guter Spielplan, das wird jetzt gemacht. Also diese Mischung war damals irre pikant. Dann machten auch seriös, ging es los mit Offenbach, dass Schauspielhäuser Offenbach machten und so. Dass sich also die Unterhaltung in gewisser Weise dann reinschob in diese, dann sind wir beim Thema, in die seriösen Läden.
Das war ja sozusagen wahrscheinlich nach der Nazi-Zeit alles so sehr her und
ja,
die reine Kunst.
Ja,
oder so,
ja,
ein bisschen.
Naja, nein, also es, die 50er Jahre, weißt du, es war spießig bis uns. Es war gut bürgerlich, wir sind anständige Leute. Und über den Rest wird nicht gesprochen. So war das. So war das. Ich habe aus meinen Eltern nichts rausgekriegt. Ich wusste, es war dann obvious, dass die nicht irgendwie schreckliches Nazis waren, sondern normale Mittelläuferbürger wie alle anderen auch. Ne? War richtig was rauskriegen.
War da nicht.
Null. Null. Dann, wenn ich 16 oder 18 war, hat doch dann Fragen gestellt. Ich muss sagen, wieso? Seid ihr denn alle verrückt geworden? Was war denn das? Und die behauptet, ihr gehört, habt nichts davon gehört, dass Juden millionenfach einfach abgeschlachtet wurden. Das wusstet ihr nicht? Könnt ihr uns doch nicht erzählen? Das ist doch Quatsch.
Eigentlich ist es wirklich.
Nein.
Das kann man sich.
Nein, das ist nicht wahr. Es ist runtergedrückt. Wie lange hat man verdrängt?
Ja.
Ne? Das ist die Wahrheit.
Ja.
Und in diesem Verdrängungs. Und wir sind ja die fleißigsten von der Welt. Und kannst mal sehen, wir haben alle einen VW. Und so. Deswegen war es furchtbar spießig. Traditionell und konventionell und so. Es ging erst in den 60ern los irgendwie. Na?
Und wo sind wir denn jetzt zeitlich?
Die 60er.
Chicago, 70er.
Heute gibt es mehrere sehr gute Musical-Regisseure, die den Job können. Und auch Schauspieler und Sänger, die den Job können. Damals war das sehr, sehr rar. Und es war ganz toll, dass ich immer den Kontakt zu den Schauspielern hatte. Denn da war Potenzial. Noch zu biegendes und zu fliegendes
Potenzial. Musical-Potenzial.
Ja, aber es war da.
Ja.
Und Lust.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß macht zu spielen.
Ja, es macht großen Spaß, es zu spielen. Und es war die Umwälzungen und die Neuorientierung im Theater, im Schauspiel, waren enorm. Nicht? Also waren enorme Anstrengungen. Mit Bestimmung und bla 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 bla. Die Dramaturgen, die plötzlich Front machten und Regisseure wie Zadek oder Neuenfels oder da war viel los. Und viel war sehr anstrengend für die Schauspieler. Ja, sehr. Also nicht so leicht. Und wenn die denn mal. Ich weiß.
Nackt aus dem Schrank gucken, im Glitzerfummel aus dem Schrank springen dürfen.
Sofort.
Ja, ja.
Nicht? Das ist.
Das gehört irgendwie zusammen.
Ja. Kann ich auch mitmachen.
Ich hatte jetzt zweimal Zadek die Spielzeit. Kann ich jetzt mal.
Ja, ja, so.
Jetzt möchte ich mal auch.
Aber bitte Luft holen.
Ja, genau. Ja. Wie kam es denn dann ans TDW oder das war es später?
Die TDW war 84. Ich war 15 Jahre an dem Laden. Naja, ich hatte hier Jobs. Ich hatte, Gobert ging ans Schillertheater. Mhm. Der übernahm das Schillertheater und nahm mich mit anderen mit. Eines Tages in einer Hauptprobe kommt der Intendant und sagt, hier ist ein Brief, bitte lesen nach der Probe. So, dann übergab er mir sozusagen mein Engagement in Berlin, dass ich also Teil von seiner Crew in Berlin bin. Da war ich am Schiller-Theater, machte da als erstes Richards Korkbein, das ist ein Stück von Brandon Bean, aus dieser Irland-Problematik da. Brandon Bean ist ein toller Autor. Mit Songs und so ein Ding, weißt du, mit Musik und ja.
Das machte Zadek ja damals auch ständig dann, ne?
Ja.
Der fing ja auch mit den Revuen an.
Ja, ja, richtig.
Hatte das auch irgendwas miteinander zu tun? Hat er das bei Ihnen gesehen?
Der war aus England. Der kommt aus einer anderen Kultur. Der ist in England groß geworden.
für den war das eh klar, dass das alles so ein...
Ne?
Ja.
Der sagte immer zu mir, Helmut, was machst du eigentlich mit dir? Nicole Esters, bei mir ist sie immer ganz schlecht. Bei dir ist sie immer sehr gut. Du ganz einfach, ich liebe sie. Ich liebe sie. Als nächstes machte ich ein Musical im Schlossparktheater, kleines. I'm getting my act together and take it on the road.
Das war wie so eine Gastengagement. Oder nee, hatte das was mit dem
Schiller? Das war eben assoziiert.
Ah, okay.
Jahrzehntelang war das kleine Haus des Schillertheaters.
Ach so.
Das Schlossparktheater. Siehst du, das ist Berlin, Berliner Geschichte. Berühmt für ganz tolle Produktionen. Kleiner Form. Der hatte ja das Schillertheater hatte ein Ensemble. So. Und man hat doch, dann gab es doch den Spruch, sag mal du, da gab es doch eine junge Schauspielerin, die unheimlich Furore gemacht hat und so weiter. Wo ist die denn eigentlich? Im Ensemble des Schillertheaters.
Das traf
gut. Ja. Leider.
Das ist sehr lustig. Das ist so wie Burgtheater.
Ja, Burgtheater. Das sagst du mir. Ja. Du sagst mal zu ihm, das Burgtheater. Die muss im Burgtheater. Die ist nur was von weg.
Wer hat das gespielt? Getting My Act Together?
Nicole Esters.
Ach, die ging mit.
Die auch mit an Schillertheater mitging. Ja, natürlich.
Und war Judy Winter auch am Schillertheater?
Nein. Judy Winter hatte damals eine riesige Filmkarriere. Riesig. Sie war in jedem Krimi drin. Sehr attraktiv und cool. Und die waren in keinem Engagement, keinem festen Engagement. Die gastierte,
ja.
Im Theater gastierte sie. Naja, und so ist es gelaufen und so ist es gegangen. Und ich war in Berlin und hatte eben diese zwei Hits produziert. Richard Cockbein und I'm Getting My Act Together. Also dieses kleine Musical. Und beides lief wahnsinnig gut. Und wie die Berliner Politik ist, die so... so oder so arbeitet, niemals so oder so. Die wollten das TDW, wie soll ich sagen, seriöser machen. Das war dann ein Gastspielhaus und es war mühsam. Wölfer hatte es eine Zeit lang, zum Beispiel Lady-Zeiten hatte es der Wölfer, Kurfürstendamm-Theater, ne? So, der hat es abgegeben, weil er nicht mehr zurecht kam. Es gab nicht eine zweite Lady,
ja.
Die man ausmilken konnte. So. Und dann war es herrenlos und von irgendwelchen Unternehmern gespielt und so weiter. Und ja, so elend eigentlich, ziemlich elend. Und eigentlich braucht es ein zweites Musiktheater. Eigentlich. Und wir haben ja eins. Sind wir blöde? Dann haben sie es renoviert, weil es zusammenfiel. Wirklich zusammenfiel. Dann haben sie gesagt, das müssen wir sowieso machen. Das waren die Zeit, die End-70er, Anfang 80er, als man in Berlin nicht mehr abriss, sondern sagte, Leute, wir haben noch ein bisschen Substanz. Bausubstanz. Jetzt mal vorsichtig mit dem Abreißen und diese Kisten hinstellen. Das geht, das ist eigentlich nicht. Zum Beispiel das TDW. Das fällt auseinander. Es regelt durch, es ist. Ja. Da haben sie es zugemacht, ein Jahr, mehr anderthalb. Und dann wollten sie es neu etablieren. Na? Und das ist dann passiert. Und da ich in der Stadt mit diesen zwei Stücken irgendwie so im Gespräch war, und dann hat sich auch jemand informiert, wer ich eigentlich bin. Na? Ein Berliner, der irgendwo unterwegs ist. So. Und dann bin ich zurück ins nach Hause sozusagen, in meine Stadt.
Was war die Eröffnungspremiere?
Die Eröffnungspremiere war Jesus Christ Superstar. Noch als das Theater im Bau war. Es dauerte natürlich wie immer in Berlin. Ne? So. Da hast du mal wieder gefragt.
Dürfen wir bald?
Ja. So. Ja. Und da haben wir in der Messehalle gespielt. Dann haben wir anschließend hatten wir dann eine Marconi-Produktion. Wir haben ja, wir reden mal kurz über das DDB. Ja. Was ich wollte, war ein Stadttheater. Das, was in ein gutes Stadttheater macht. Also eine große, diverse Palette. Von schräg bis seriös, von alles, was es gibt, nehmen und für die Stadt und für das Publikum da bereit machen. Sich einlassen auf die Atmosphäre, die in der Stadt ist und so. Das kann man nämlich tun mit dem Spielplan. Weil hier hat es diese Ecke und da hat es jene Ecke und das geht. Und es ist eine Mischung zwischen Comedy und seriös. Und ne, und dann spielst du eben einfach mal ein halbes Jahr Porgy und Bess. Und das ist eine ganz schwere, sehr gute Oper mit sehr ernsten Anliegen. Ne?
Wie lief das? Gab es ein Ensemble?
Ja. Es gab ein Musical-Ensemble. Was ich kreiert mit meinem Schatz Jürg kreiert habe. Wir haben uns Leute gesucht, die wir ausgebildet haben. Wir hatten einen Schauspiellehrer und Sprechlehrer und Gesangslehrer engagiert und die Kiddies mussten arbeiten.
Das heißt, die waren sozusagen wie in jedem Stück.
So, die waren die eigentlich vor, in jedem Stück. Natürlich nicht in Porgy Bess. In Porgy Bess hatten sie frei oder wir waren auf Gastspiel. Ne? Auch nicht in der Dreigroschenoper, das waren dann eben Schauspieler. Aber wir, ich wollte gerade sagen, wir machten eben so einen Plan. Da gab es eben Dreigroschenoper und da gab es eben Porgy und Bess und da gab es eben Barragoni. Also es gab, ne, und es gab Schadersfürsten, war dazwischen. So, und dann gab es wieder Musical. Also wir wollten das so, bis hin zu Zeitrevuen, die wir dann irgendwie erfunden haben, über gewisse geschichtliche Ereignisse.
Die Ufa-Revue, Blue Jeans, erinnere ich mich.
Genau.
Ja. Und wie lange lief das? Die liefen am Stück?
Ja, im Stück. Im Stück.
Und zwar immer, wie lang? Oder war das flexibel?
Drei Monate.
Und konnte man sagen, das Lied läuft super, wir machen 5 draus? Aber
Wir haben ja eben leider, das ging nicht. Wir mussten ja weiter produzieren. Wir wollten ja auch weiter produzieren. Na? Und du brauchtest also eben schon 2 Monate, um ein Stück richtig auf die Bretter zu kriegen, wenn du nur vormittags arbeitest. 17 Uhr müssen alle wieder da sein und den Abend spielen. Ja. Ja, das ist stimmt. Was anderes, ne?
Das stimmt, ja.
Ne? Und das Monat. Aber das war eine schöne Möglichkeit eigentlich. Wir konnten auch auf diese Weise dann Dinge widerspielen, die gut liefen.
Wiederkommen lassen.
Anything Goes zum Beispiel. Oder wir haben, glaube ich, 5 oder 8 oder 6 Lacage-Serien gespielt. Immer wieder, 10 Jahre lang. Innerhalb von 10 Jahren. Immer wieder.
Wie kam das, dass Sie dann auch selber haben Sie sowieso von Anfang an immer selber auch mal mitgespielt?
Jetzt erzähle ich gleich.
Okay. Okay.
Nur wegen der Struktur. Das ist ja vielleicht interessant.
Wenn wir bei der Struktur sind. War das zum Teil sehr teuer? Also, weil das waren ja, ich stelle mir das immer vor, diese amerikanischen Stücke. Liefen die zum Teil noch am Broadway? Nee, eigentlich nicht.
Wir haben da so reingegriffen, was wir dachten und fanden, dass das in Europa möglich ist. So, ne?
Was hatten Sie das Gefühl, was hat gut funktioniert sozusagen von diesen amerikanischen Sachen hier und welche haben nicht so gut funktioniert?
Ganz einfach, die besseren Stücke haben gut funktioniert. Was soll ich sagen?
Welches sind denn die besseren? Kabarett hat wahrscheinlich gut funktioniert.
Nun dann. Natürlich hat Kabarett funktioniert. My Fair Lady hat gut funktioniert. Anna Defka hat gut funktioniert. Weißt du, das ist... Ne?
Immer in Deutsch übersetzt.
Ja. Einmal haben wir auch eine reine amerikanische Produktion gespielt. Einmal Dream Girls.
Danach wollte ich auch fragen.
Ja, im Original.
War das die komplette Original?
Ja. Auch Grand Hotel war die komplette Original-Inszenierung von Tommy Chu.
Der kam rüber und hat das gemacht? Ja. Oder kam
Er hat einen Assistent geschickt, der hat das hingestellt und dann kam er.
Nochmal drauf geguckt.
Das lag gleich nach
Lacage. Aber auch nicht ein gutes Stück, ne? Eigentlich. Oder ist das ein gutes Stück?
Es ist ein gutes Stück. Es ist nur eher schwierig. sehr schwierig, das so zu machen, dass das touchiert. Dass die Tragik der Figuren, die da aufgeblättert wird, dass die wirklich im Zuschauer was auslöst. Also es ist leichter mit was Lustigem, was mit Humorvollem, was Gefühlvollem, so eins zu eins. Aber wenn es um negative, um pleitegehende Geschäftsleute geht, ist es schon was anderes vom Thema her.
Mhm.
Na? Und wenn es um arme Leute geht, die arme Mädchen geht, die als sich als Sekretärin oder als Nutten verdingen müssen im Hotel, weil die Zeiten so schlecht sind, weil sonst kein Leben ist, ist das auch nicht so nah, nicht? So. Auch ganz anderen Approach, einen ganz anderen Griff, ne? So. Und das war ein bisschen zu kalt für deutsche Verhältnisse.
Und Dreamgirls?
Dreamgirls war saftig und hat Leute angezogen, die damals diese Musik so wahnsinnig gerne mochten. Na, da sind ein paar Hits drin, dass du verrückt wirst. Irre, wirklich. Das haben wir nicht so lange gespielt.
Wie lange lief das?
6 Wochen, glaube ich. 6 Wochen.
Das war aber das war auch so geplant. Ja. Das war nicht irgendwie geplant.
Nee. Wir machen mal ein richtig amerikanisches Stück. Was sonst auf Tournee hier.
Wie funktioniert das dann? War das schweineteuer? Das komplette?
Nee.
Wenn man sagt, Michael Bennett, Choreografie.
Ja.
Der kam aber auch nicht.
Nee.
Wir lebte vielleicht schon gar nicht mehr.
Kann sein, ja. Höchst ich nicht. Ja. Wir haben das gecastet in New York. Die waren alle selig, mal neu rauszukommen. Wir haben mit Tony Walton hat das Bühnenbild gemacht. Mit dem haben wir viel gemacht.
Der hatte eh das Broadway-Bühnenbild gemacht gehabt.
Richtig. Und der hat uns das zurecht. War alles zu bezahlen. Alles. Wirklich.
Auch die Rechte an der Inszenierung.
Ja, die waren sowieso immer sehr teuer. Das sind immer 16% und das ist eine Schweinerei. Das ist unglaublich, wie viel Geld das ist, das man nach Amerika schicken muss. Für die Musik und das Buch. 16%.
Also 16% der ganzen Einnahmen?
Ja.
Das ist nicht billig.
Nee. Und keine einzige Erlaubnis für irgendeine Weiterverwertung. Ne? Das glaubst du, wie oft ich zu Fernsehleuten sagen musste?
Wir können leider nicht kommen, ja.
Wir dürfen nicht. Wir haben keine Erlaubnis mit der und der. Wir waren bei Bio, wir haben gerade über Bio geredet, weil der jetzt gestorben ist. Wir waren sehr lange die Hauptattraktion bei Bios Bahnhof mit dem neuesten Stück und so. Und das war immer schwierig, wie lang und so weiter wir was durften.
Und wie war das sozusagen als ein Intendant von so einem Haus in Berlin? Ist man immer so ein bisschen der Unterhaltungsfuzzi gewesen oder nahmen die einen ernst? Aber wahrscheinlich nach so einem Hit wie La Cage aux Folles wird man wahrscheinlich doch durchaus ernst genommen.
Absolut. Also das Phänomen und das Experiment mit dem Stadttheater, mit der Mischung zwischen leichter Unterhaltung, wirklich tanzen können, ne? Und singen können und so eine Show lebendig hinzustellen und eben einem sehr gut gemachten Drei Groschen mit einer Riesentreppe. Super, super dick. Also die Mischung, das hat das TDW.
Aber wie kamst du zum selber spielen dann?
Ja, das ist ja so eine Schwierigkeit mit dieser Rolle, ne? Mit der Sasa, mit dem Transvestit. Also da kannst du dich unheimlich vertun, indem du da auf die Tube drückst, was die meisten machen und denken, das ist mit ein paar Kieksern und so Rumgetue ist das irgendwie machbar. So. Und in New York haben wir es gesehen und da war es zu ernst. Die haben sich nicht getraut, die Homosexualität richtig auf die Bühne zu bringen. Also, und zwar richtig ernst und ehrlich. Also, soweit man, ne, so. Die waren so. Die haben sich nicht berührt und es war irgendwie, die haben sich mal so die Hand gegeben. Und dann haben wir gedacht, das wunderbares Stück. Ich kannte das Stück schon, weil das eigentlich eine französische Komödie ist.
Mhm.
Ja. Und ich dachte, das müssen wir machen, das ist super. Und der Jerry Herman hat da so auch eine schöne Musik geschrieben und so weiter. Aber wir müssen das in Berlin. Hör mal, Berlin ist eine der Weltstädte für Schwule. Also wirklich mit einer Tradition und allem von 1910 bis so. Aber ich habe mich dann während meiner Arbeit im Schauspiel auch mit der französischen Komödie auseinandergesetzt. Also mit Molière und mit Feydeau und Hennequin und all diese Jungs, die ja eine große Palette von französischen Komödien. Und bei Molière ist es am besten, da gibt es eben einfach das ältere Paar, das jüngere Paar, die Haushaltsangestellten und ein paar Leute drumherum. Und wer macht die Sprüche? Die Haushaltsangestellte. Immer das Dienstmädchen hat die große Fresse. Das ist.
Das stimmt.
Das ist. Und das ist wunderbar. Das stammt aus der Komödie der Arte und so weiter. Das ist einfach, das ist gut. Und das junge Paar will sich lieben, das ältere Paar hat es schon hinter sich. Und dann kommen die Gäste dazu und irgendjemand und Tanten und Onkel und welche. So.
Also, klassisch.
So, klassisch. Und ich bin mir gesagt, wir lassen uns das ganz ernst machen. Lass es uns ernst machen, ernst nehmen. Die Witze, die drin sind, die müssen profunde sein. Die muss man richtig meinen. Und ansonsten, die Beziehung wird hingestellt, ohne Turteln, ohne alles. Außerdem sind es zwei erwachsene Menschen. Die sind beide über 50. Na? Und haben einen Sohn. Nur den geht's. So. Und deswegen haben wir, glaube ich, irrsinnig reüssiert damit, weil wir das in jeder Phase tot ernst genommen haben. Also, weißt du musst sehr ernst, wenn du Komödie spielen willst, und das soll auch richtig, dann musst du wirklich, du musst beglühen. Du kannst das nicht fluffig machen. Das geht nicht. Da muss was Ernstes, ein Kern muss da sein. Der, ne? Sonst touchiert es nicht. So. Und das war vom ersten Moment, Gott sei Dank, genau richtig. Ich habe es versucht mit zwei Schauspielern. Drei Schauspieler. Ich weiß gar nicht mehr, wie der erste hieß. Du lieber Gott. Der konnte nicht auf zwei Füßen gehen. Auf zwei.
Ohne Haken
gehen. Der hat einen Bruch in einem Fuß. Der wieder sich gemeldet hat, der konnte nicht. Haben wir umgetauscht, haben wir einen, was ein großer Fehler war, amerikanischen Entertainer gefragt, der damals ganz groß in Mode war, also ein Transvestit, der als Frauendarsteller, also als Transvestit, Kabarettist, so, der konnte nicht spielen eigentlich, ging nicht. Vom Deutsch ganz zu schweigen, obwohl der in Deutschland berühmt war damals. So, es ging nicht. Und dann waren wir drei Wochen vor der Premiere. Und dann haben wir das gemeint, nicht machen, es geht nicht. Was machen wir? Das machen wir zu oder was? Was machen wir denn jetzt? Und dann sagten die Darsteller alle irgendwie um mich herum, entweder du spielst jetzt oder wir gehen alle nach Hause. So. Weil ich das Ganze natürlich vorgespielt habe. In jeder Phase. Von Boa 1 bis Fächer 2. Von den Schuhen, von allem. Kostüm, wie man Kostüm trägt, etc., etc., etc.
Sozusagen als Regisseur, Choreograf.
Ja.
Und das ist ja fast, ne, wie man sich dann bewegt, auch wenn man spielt oder wenn man jetzt nicht tanzt in dem Sinne, ist es ja fast wie Choreografie, was du mit dem Zeug machst.
Ja, natürlich, natürlich.
Man's benutzt.
Natürlich, wie man es benutzt. Also du musst einfach lernen, mit einer Boa umzugehen. Und das sind zwei, drei Griffe. Und die müssen dem Körpergefühl ist unbedingt nötig. Wenn jemand sein Body nicht im Griff hat, dann geht es nicht. Ne? Aber so mit so einer Nonchalance und Attitüde auf die Bühne zu schweben und sowas so abzuliefern, so mit so, ne? Okay, ich bin ein Tänzer oder war ein Tänzer. Das hat mir natürlich wahnsinnig geholfen. Das ist 80%. Das macht man so, man dreht sich so. So. Also gut. Dann habe ich selbst gemacht. Das war russisch Roulette eigentlich. Bühnenbild, das nicht funktioniert.
Ah, warum Funk?
Ja, die Funk, eben Funk, wegen der Taxis, das macht die Studie immer so. Und auch weil der Rest war auch so scheiß blöde überlegt und nicht überlegt. Und ich weiß es auch nicht. Es ist irgendwie, haben wir 3 oder 5 Voraufführungen gespielt und die wurden immer unterbrochen. Aber das Publikum war schon hin. So was habe ich nie wieder in Voraufführungen erlebt, dass die Leute, dass die Regen runtergekommen sind. Friedrich Luft war damals der, bei mir seit Jahrzehnten, der große Kritiker in West-Berlin. Ja. Ganz Berlin, der hat auch alles, was im Osten war, immer mit besprochen. Und der sagt, ey, das ist schiere Tobsucht im Publikum. Ein Glück, dass die Ränge noch da sind drauf. Also war gut, ne?
Und das lief dann 10 Jahre, also kam 10 Jahre lang immer wieder. Gab es auf CD?
Das ist mein größtes Ding. So. Und es war, ja, das machen wir jetzt und ich inszeniere das. Und der Jörg hat die Goldene Fliege gemacht. Und wir werden schon jemanden finden, der das spielt und so weiter und so fort. Und dann war das aber leider nicht schwierig. Leider sehr schwierig. Und es ist nicht leicht, so zu überzeugen in der Hauptrolle. Das ist nicht einfach, das ist ein ganz schmaler Grat, wie weit man da gehen kann und wie weit man da ernst sein muss.
Aber das finde ich sowieso interessant, dass es beim Musical immer so ein genauso Punkt ist, den man treffen muss zwischen und manchmal habe ich das Gefühl, die Deutschen können das nicht so gut.
Tongue in cheek. Ja, stimmt.
Und das hat auch manchmal mit den Übersetzungen zu tun, ja, von den Stücken, wo man immer denkt, man liest, also man hört die im Amerikanischen und man fällt einfach in Ohnmacht, weil es so witzig, hart, ja. Intelligent, doppelbödig.
Ja.
Und du hörst es auf Deutsch und denkst,
ja.
Und wie sind sie damit umgegangen, oder? Ignoriert, oder?
Nein. Der Harvey Fierstein ist ein ganz cleverer Junge. Und der hat auch gewusst, dass er eine französische Komödie übersetzt. Weißt du? Ist auch auf der Schiene geblieben und hat das mit sehr viel Kultur und so. Also, die Jokes, die da drin sind, sind sehr im literarischen Fluss, sagen wir, wenn es das hat. Es hat es.
Also die ließen sich übersetzen. Oder?
Absolut. Absolut. Wie ein gut geschriebener, guck mal, es gibt eine fantastische Übersetzung von My Fair Lady. Und My Fair Lady ist im Geiste und im Sinne von Herrn Shaw geschrieben. Ne? Ist wirklich. Und spielt sich auch wie Butter. Weil es, na? Und es ist auch nicht nur zum Kreischen komisch, nein. Es ist guter Text. Und das ist bei Lacage auch.
Ja.
Ja, wir sind nach wie vor eben dann doch in der Zwickmühle zwischen E und U. Ne? Das ist ein altes Thema.
Woher kommt die in Deutschland?
Vom deutschen Selbstverständnis. Das ist eine Frage des Charakters und der Geschichte und des Selbstverständnisses, dass eben etwas Wertvolles ist, hat Bestand und muss gepflegt sein. Und man muss sich danach richten, dass man wertvolle Dinge im Leben für sich erwirbt und dass man gewisse Dinge, die nicht wertvoll genug sind, dass man die beiseite lässt, dass man sich trennt von denen. Und das deutsche Militär ist so aufgebaut, immer noch. es ist der deutsche Lehrerstand, ist so. Ne? Der Studienrat, Das ist einfach überkommen. Man heiratet in einer bestimmten Ebene. Ne? So. Und das andere ist das andere. Und es gibt natürlich in England Riesenhierarchien, ne? Riesen, das, aber man ist nicht so orchestriert, so eingeschlossen in seine Überzeugung und wie das in Deutschland ist. Na? Hm. Das ist, ich liebe die Weimarer Republik, weil die hat versucht, da so sich zu emanzipieren. Viele Leute haben versucht, sich zu emanzipieren. Mit großem Erfolg, mit gar keinem Erfolg, mit katastrophischem Erfolg. Ich weiß nicht, wie auch immer, wie man das sehen will. Aber es war was los. In diesem Sinne.
Ist dann ja aber auch.
Ja, und dann doppelt so schlimm. Ne? Sechsfach
abgeschnitten
so
schlimm, worden.
Ja, ganz. Es wurde alles wieder zurückgenommen. Alles wieder. Ist gewisse Kreise, wir müssen ein neues Thema, ja, aber ja. Sollten wir auch über Weimar reden. Es war faszinierend, wie das alles nicht passierte. Ne? Wie die konservativen Kreise, der Adel, die Militärs, alle blieben da. Nichts wurde geändert in der Gesellschaft. Und der Adel saß da, die Jungs waren ja alle Militärs. Ne? Entweder sie haben das Schloss geerbt oder das Gutshaus. Oder sie waren, die anderen Jungs, mussten ins Militär. Karriere im Militär. Und die haben gewartet, bis das endlich vorbei und Adolf kam. Und Adolf hat gesagt, hallo, ich mache etwas für euch. Da waren sie alle da. Alle da.
Und haben sich die paar Jahre Weimar so angeguckt.
Angeguckt und
vielleicht mal schön ins Theater gegangen.
Ja, und von hinten gebohrt. Gut, und aber trotzdem meine Theorie, die habe ich ausprobiert, die stimmt, dass die Deutschen einfach E und U nicht zusammenbringen. Das ist einfach, das ist nichts wert. Da ist es, was nichts wert ist, das ist Tingeltangel. So, und ich habe es mit meiner Familie. Wer nicht Akademiker ist, so, weißt du, ganz viele Zweige meiner Familie, weil es Sinn ist, ich habe nicht studiert. Ich habe auch nicht studiert, ich habe getanzt. Was? Ja.
Deswegen ist Musical natürlich auch einfach so undeutsch.
Ja. Wenn es schlecht ist, ist es meistens so, weil die Intendanten ganz kein Geld ausgeben wollen. Ich hatte das Glück, nach dem TDW hat mich der Bremer Intendant gebeten, bei ihm einmal im Jahr ein großes Musical auf die Bühne zu stellen. Großes Musical, bitte. Alles, was gut und teuer ist, einmal im Jahr möchte ich. Genau der. Wir machen experimentelle Oper. Jedes Jahr zwei Uraufführungen in der Oper. Wir machen Schauspiel mit Engagement. Wir machen Tanz, modernen Tanz. Wir möchten einmal Unterhaltung. So. 7 Jahre lang bin ich da gehen. Jedes Jahr einmal. Wir haben richtig Geld gehabt. Wir haben hier richtig unsere 14 Tänzer gehabt.
Der musst du ja auch buchen und zahlen und alles. Ne? Und wenn du die nicht hast, ich denke da manchmal, wenn dann der Opernchor da hinten nur
nee.
macht, dann ist natürlich nee. Musical schwer
ja, gar nicht.
Zu tun.